Bevor es gleich losgeht, gibt es noch eine Werbung, die von Herzen kommt. Denn ich möchte euch heute Jaylees vorstellen, ein junges, kleines Kosmetiklabel aus Bensheim, das ganzheitliche Hautpflegeprodukte macht und dabei Wissenschaft, Energetik und Emotionen vereint. Und bei Jaylees weiß man ganz genau, was drin ist, was es macht und wie man es optimal nutzt. Jeder Inhaltsstoff ist wissenschaftlich belegt mit über 1000 Studien im eigenen Lexikon. Und jede Produktcharge wird zusätzlich auf Schwermetalle geprüft. Wenn ihr also Kosmetik sucht, die wirkt mit Verstand und Herz, dann schaut doch mal bei Jaylees vorbei. Geschrieben wird das Ganze übrigens Jaylees. Und mehr dazu gibt es natürlich in den Shownotes. Und jetzt wünschen wir euch ganz viel Spaß bei der neuen Podcast-Folge. Es gibt keinen Heilungsprozess bei chronischen Erkrankungen ohne die Berücksichtigung von Schwermetallbelastungen. Das ist ein Zitat von Dr. Dietrich Klinghardt. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Epifood Gesundheit und Genuss. Heute geht es um ein Thema, das viele betrifft, ohne es zu wissen. Schwermetalle im Körper. Wie gelangen sie in unseren Organismus? Welche Symptome können sie auslösen? Und was lässt sich eigentlich dagegen tun? Dazu spreche ich mit den in meinen Augen absoluten Schwermetallexperten Dr. Thomas Peter aus Bensheim, der sich seit vielen Jahren in seiner Praxis sowohl aufgrund von Patientinnen, aber auch aufgrund seiner großen Instagram-Followerschaft intensiv mit Umweltmedizin und Entgiftung beschäftigt. Also bleibt dran, diese Folge könnte euer Denken über Gesundheit nochmal verändern. Thomas, schön, dass du da bist. Bevor wir ins Thema einsteigen, wie bist du persönlich zur Umweltmedizin gekommen und warum spielt das Thema Schwermetalle in deiner Praxis so eine große Rolle?
Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung und dieses geniale Zitat vom lieben Herrn Klinghardt, der ja mit vielen seiner Aussagen absolut recht hat, muss man ganz klar sagen, und sich mit dem Thema echt viel beschäftigt hat. Mit dem hatte ich übrigens schon mal was zu tun, falls es interessiert, auch persönlich. Ich habe mal auf einem internationalen Kongress vor ihm gesprochen. Das war schon ein bisschen Druck, muss ich sagen. Also der hat, schon eine gewisse Reputation, da gibt's nichts. Ja, das Thema Schwermetalle ist ubiquitär, es kommt einfach ubiquitär vor, und wir sehen natürlich immer wieder in der klinischen Praxis, dass gerade diejenigen Menschen, die viele Belastungen haben, sich deutlich schwieriger zu therapieren lassen, das ist ganz klar. Und da müssen wir einfach gucken, wie können wir es schaffen, da besonders starken Fokus drauf zu legen und strukturiert Schwermetalle aus dem Organismus auszuleiten. Bei mir war es so gewesen, ich komme ursprünglich aus der chinesischen Medizin, also ich habe natürlich ganz normal Medizin studiert, so wie jeder andere Arzt auch. Ich habe dann auch ganz normal in der Klinik gearbeitet und 24-Stunden-Dienste geleistet und alles Mögliche. Und ich habe dann irgendwann die Praxis aufgemacht und war aber vorher noch vor Ende davon 3 Monate in China gewesen, habe meine Ausbildung in traditioneller chinesischer Medizin gemacht und habe dann jahrelang eigentlich erstmal nur noch der TCM behandelt. Und dabei ist mir aufgefallen, dass man bei vielen funktionellen Beschwerden ganz viel erreichen kann, aber es gibt immer wieder viele Patienten, bei denen man dann eben einfach nicht weiterkommt an einer gewissen Stelle. Und ich habe festgestellt, dass man so 3, sagen wir mal, Leitsymptome hat, wenn Menschen Schwermetall belastet sind. Das erste ist, ihr Zustand verschlechtert sich eigentlich kontinuierlich, egal was du tust, was du für Therapien tust. Das zweite ist, du machst Behandlungen und du merkst einfach, dass sie kurz anschlagen, aber dass es dann nicht wirklich besser wird. Und das dritte ist, du hast einfach eine ausführliche Vorgeschichte, eine ausführliche Leidensvorgeschichte, und da musst du einfach besonders mal ein Augenmerk drauflegen. Und so bin ich einfach hingegangen und habe mich natürlich auch mit dem Thema vermehrt beschäftigt, natürlich im Rahmen von Mikronährstofftherapie. Das ist ja jetzt nichts, wo man hingeht und sagt, ich mache jetzt nur diese eine Ausbildung, sondern man nimmt natürlich ganz viele Sachen mit, ganz klar. Und irgendwann merkt man halt einfach, ich möchte da nochmal ein Schrittchen weiterkommen. Deswegen habe ich mich dann mit dem Thema Chelartests sehr stark beschäftigt. Da kommen wir ja heute wahrscheinlich auch nochmal drauf, auf solche Diagnostikmethoden, und habe dann auch wirklich ganz, ganz viele Chelartests durchgeführt, auch in der Kombination mit einem speziellen Therapiegerät, dem MeToV-Systemtherapie. Das ist eine Art Wechselstromtherapiegerät, was dann besonders nochmal sehr stark die Schwermetallausleitung forciert, sodass man in den Tests auch mehr findet, und habe dann über viele Jahre hinweg, 3-4 Jahre hinweg, wirklich ganz viele Schwermetallausleitungen durchgeführt und habe dann aber gemerkt im Verlauf, irgendwie ist es noch nicht so der heilige Gral, diese Therapie, weil sie oft Nebenwirkungen macht, weil den Leuten geht es besser, aber sie gehen schon echt auch durch die Hölle durch dabei und haben eben nicht so den Verlauf, den ich gerne hätte. Habe mich dann vermehrt mit dem Cutler-Protokoll beschäftigt, auch mit der Haarmineralanalyse, die nach Andy Cutler eben auch so empfohlen wird. Ja, und bin jetzt, glaube ich, auf einem ganz guten Weg, ein strukturiertes Konzept durchzuführen. Das ist natürlich was du auch immer noch weiter modulierst, vollkommen klar, da arbeitest du immer weiter dran. Aber ich glaube, so mit dem, wie wir es jetzt aktuell durchführen, sind wir ganz gut dabei, ja.
Sehr cool. Ja, viele denken bei Schwermetallen so an Quecksilber aus so alten Thermometern oder auch Amalgam, weil es ja aus Quecksilber zu 50%, glaube ich, besteht, also in Zahnfüllungen. Aber welche Metalle sind jetzt wirklich relevant und wo begegnen wir ihnen im Alltag?
Es ist eigentlich ein Generationenthema, muss man ganz klar sagen. Also jede Generation hat so ein Schwermetall, was sie mehr belastet. Lass uns nochmal ganz kurz ein bisschen Begriffsdefinition. Wenn wir jetzt Schwermetall sagen, und das wird mir auch sehr oft passieren, sprechen wir von toxischen Metallen, ne? Aluminium zum Beispiel ist kein Schwermetall, aber es ist halt trotzdem irgendwie auch nicht gesund für den Körper. Deswegen wäre es ganz gut, wenn wir einfach toxische Metalle meinen würden, weil das ist oft was, was dann hinterher nochmal angemerkt wird. Deswegen sage ich das direkt dazu. Quecksilber ist eines der Hauptthemen trotzdem, auch wenn jetzt vielleicht die neue Generation seit Anfang diesen Jahres endlich keinen Amalgam mehr in den Mund reingesetzt bekommen darf, ist es aber natürlich noch ein Thema, was uns nachhängt. Aber hallo, eine ganze Generation hat Amalgamfüllungen bekommen und zwar und nicht zu wenige. Und wenn du da Menschen hast, wo du weißt, dass die schon in der Kindheit mit Amalgam in den Zähnen konfrontiert waren, dann siehst du auch, dass das die Menschen sind, die den längsten Leidensweg haben, die stärksten Beschwerden haben. Also da kann man schon ganz klar sagen, je mehr Belastung an Schwermetall da ist, umso schlimmer ist auch der Leidensweg. Also das Thema können wir noch nicht abhaken, auch wenn es vielleicht jetzt kein zusätzlicher Belastungsfaktor mehr ist, aber es hängt uns natürlich extrem nach. Und das sind Depots, die gesetzt werden, die ausdampfen, die jeden Tag in den Körper reinkommen. Das können wir nicht einfach so wegdiskutieren. Das Zweite ist aus meiner Sicht, also wenn wir es jetzt mal so ein bisschen priorisieren nach der, sagen wir mal, Reihenfolge, wie schwerwiegend das denn so ist, wo wir konfrontiert werden. Das Zweite ist aus meiner Sicht klar Kontrastmittel von MRT, das Gadolinium. Das finde ich auch besonders stark wirksam auf unseren Körper. Man dachte jahrelang, Jahrzehnte eigentlich, dass man das bekommt als Infusion und dass es dann ganz locker wieder über die Niere rausgeht. Ne? Die Radiologen haben jahrelang gesagt, trinkst mal einen Liter Wasser und dann ist alles wieder gut hinterher. Und dann hat man irgendwie 2017 in Nature, in der Fachzeitschrift, doch irgendwie publiziert, dass es sich im Körper ablagert. Und das ist natürlich auch was, was auch wieder eine ganze Generation letztendlich betrifft. 2,4 Millionen Kontrastmittel werden jedes Jahr verabreicht aus dem stationären und ambulanten Sektor zusammen. Wenn du das mal die Zeit nimmst, die es eben so da ist, 25 Jahre, hast du auch wieder eine ganze Generation, die eigentlich damit belastet ist. Und Kontrastmittel aus Gadolinium lagert sich vor allem im Bereich der Leber und des zentralen Nervensystems ab. Es gibt viele Menschen, die klagen nach der Kontrastmittelverabreichung zum Beispiel über Tinnitus. Es gab mal ein Kontrastmittelforum, ein Gadolinium-Forum, was jetzt leider nicht mehr betrieben wird. Und da haben 80% der Leute gesagt, dass sie zumindest kurzfristigen Tinnitus hatten nach der Verabreichung. Also so ohne ist es dann eben doch nicht. Und das sind Depotgifte. Also wenn ich Amalgam reingesetzt oder rausgemacht bekomme, in dem Moment habe ich eine Mehrfachkonfrontation. Ich bekomme ganz viel auf einmal. Ganz genauso auch bei Kontrastmitteln. Und bei Schwermetallen gilt die Grundregel, alles, was uns auf einmal so belastet, ist für unseren Organismus deutlich schwieriger zu verarbeiten als diese täglichen Belastungen. Aber die haben wir natürlich auch, ganz klar. Wir haben Belastungen in Nahrungsmitteln, wenn wir da mal das Thema Quecksilber wieder haben, Fisch, ne? Das kennen wir ja alle. Klassiker, also hier bitte an die kleinen Fische halten. Den Thunfisch unbedingt meiden. Da sind wir bei einer toxischen Grenze irgendwo so bei 200, 250 Gramm im Monat, wo wir dann schon zu viel Quecksilber bekommen können. Also das ist auch nicht ganz ohne. Dann haben wir natürlich andere Belastungen, die in anderen Nahrungsmitteln stattfinden, ob das jetzt mal Cadmium ist oder ob das Aluminium aus Verpackungen ist oder auch Bleirückstände, die ganz, ganz oft vorkommen.
Uran oder Arsen im Reis.
Oder Arsen im Reis, genau. Auch da gibt es ja inzwischen sogar Arsen. Freien Reis, ne, den Österreis, der da produziert wird, gute Sache, hat man wirklich drauf geachtet und man weiß auch, dass die Belastung in Bio-Reis geringer ist, aber es gibt eben viele toxische Metalle, die kannst du auch, da kannst du die Nahrungsmittel auch aus bester Qualitätsstufe holen, da ist es gar nicht davon abhängig, jetzt mal Beispiel Wurzelgemüse, da hängt es ja vom Boden ab und nicht unbedingt immer nur von der Art der Anzucht, ne, oder der verwendeten Spritzgifte, die du einfach hast und dann hast du kommst du halt jeden Tag damit in Kontakt und du bekommst es jeden Tag in den Organismus rein. Man muss aber dazu sagen, eine Belastung, die ich täglich bekomme, also eine kleine dosierte Belastung, die ich jeden Tag bekomme, damit kann unser Körper deutlich besser umgehen als mit diesen Einmalbelastungen. Auch wenn unser Körper leider, und das ist einfach das große Problem bei Schwermetallen, nicht wirklich Systeme besitzt, um sie wieder rauszuschaffen. Das ist einfach das Thema dabei. Wir haben so zwei Systeme im Körper, mit denen wir das rausschaffen können. Das eine ist das Glutathionsystem, hast du vielleicht auch schon mal gehört, aber ein sehr schlechter Chelator. Ein sehr schlechtes Ausleitungsmittel. Eine Schwefelgruppe, das heißt, das toxische Metall wird irgendwie gebunden und wasserlöslich gemacht, aber irgendwie kann es auch ganz schnell wieder losgelassen werden, wenn da irgendwas anderes rumschwimmt. Besser ist es immer mit Mitteln zu arbeiten, die auf beiden Seiten mit einer Schwefelgruppe versehen sind. Beispiel DMPS, DMSA, Alpha-Liponsäure, das sind Sachen, die gut funktionieren, dann wird es auch nicht mehr losgelassen. Und das zweite System sind so Enzyme, die einen echt komplizierten Namen haben, das sind die Metallothioinasen. Das sind Enzyme, die zum Beispiel beim Fasten hochreguliert werden. Das ist eine feine Sache. Also wenn ich zum Beispiel hingehe und mache jetzt mal eine 16 Stunden Fastenphase, ne, intermittierendes Fasten, dann werden diese Enzyme hochreguliert und auch können ein bisschen dazu beitragen, Schwermetalle aus dem Körper loszuwerden. Trotzdem gilt ganz klar, Schwermetalle sind Speichergifte. So, Punkt. Das heißt, sie lagern sich in unserem Körper ab, sie lagern sich im Bereich der Mitochondrien ab, sie machen eine zufällige Enzymdeaktivierung oder auch Aktivierung, sie schädigen unseren Zellmembran, sie schädigen unserem Immunsystem. Wenn du dir alleine mal nur die Wirkung von Quecksilber anguckst, wo das überall angreift im Organismus, dann kannst du ganz oben anfangen, beim Hypothalamus, bei der Hypophyse, in der ganzen Hormonregulation, dann die Umwandlung Schilddrüsenhormone von T4 in T3. Also das sind so viele Orte einfach, wo Schwermetalle angreifen, dass, und da hat der Dr. Klinghardt halt einfach recht, dass es einfach total schwierig ist, ohne eine strukturierte Schwermetallausleitung wirklich an die Ursachen von Krankheiten ranzugehen. Wir sprechen wirklich dabei von einer Ursachentherapie. Denn wenn wir jetzt zum Beispiel eine Autoimmunerkrankung haben und wir kriegen es irgendwie hin, dass das Immunsystem sich wieder einreguliert, ja, indem wir zum Beispiel Gluten weglassen oder die Ernährung hardcore anders umstellen, dann sind wir eigentlich nicht an den wirklichen Ursachen dran. Das hat ja eine Ursache, warum unser Immunsystem anfängt rumzuspinnen. Und die wird praktisch gar nicht angegangen. Klar, da kommt ein Virusinfekt irgendwo mit dazu und dann habe ich die Erkrankung. Aber der eine reagiert auf das Virus, der andere reagiert eben nicht auf das Virus. Und da ist doch die Frage, warum tut der eine das und der andere nicht? Und das liegt an der Giftstoffbelastung. Ganz klare Erfahrung von mir.
Ja, krass. Also ich würde da sagen, da hast du schon echt viele Gebiete genannt. Was mir auch noch selber auffällt, weil ich das eine Zeit lang unterschätzt hatte, ist auch sowas wie, ja, die Luft, die wir atmen, in dem Sinne auch Luftverschmutzung irgendwo. Nahrung hattest du ja schon genannt, aber irgendwie auch das Wasser, was wir trinken. Ich finde das in den USA ein großes Thema, bei uns teils ja auch, irgendwie so alte Bleileitungen, aber eben auch Kosmetik bei uns Frauen meistens ja dann doch ein bisschen mehr durch Make-up und so weiter. Themen, wo es uns wirklich massiv begegnet, wo man ja auch so, ich würde mal sagen, so das Maß so ein bisschen überschreitet, oder?
Absolut. Und du bekommst es gar nicht mit. Das ist das Schlimmste daran. Du bekommst es nicht mit. Das sind subtile Veränderungen, subtile Belastungen. Dein Fass füllt sich einfach nach und nach. Wenn du das Thema Luft mal angehst und dann bist du beim Thema Cadmium, dann hast du das Thema Zigarettenrauch, was du vielleicht auch als Passivrauch mitbekommst, bist du wieder beim Thema Cadmium. Also damit auch neurologische Störungen, also Störungen unseres Nervensystems, aber auch sehr stark unseres Immunsystems. Bei Kosmetika ist es tatsächlich, da hat man inzwischen wirklich ein bisschen mehr einfach den Fokus drauf. Das muss man klar sagen. Trotzdem, Aluminium in Deos ist weiterhin erlaubt und dann wird auch behauptet, dass es da Studien gibt, dass das sicher sei. Ich habe mir das tatsächlich mal angeguckt, diese Studien, die es dazu gibt. Und die sind gemacht von Gesellschaften, wo genau die größten Kosmetikinstitute oder Unternehmen drin sind, die auch die Produkte entsprechend herstellen.
Ach, wer hat es gedacht?
Ja, wer hätte es gedacht? Genau. Gut, das heißt ja nicht immer, dass es unbedingt auch so sein muss, aber es ist schon irgendwie auffällig und man weiß ja, und das ist das Paradoxe daran, man weiß ja, dass dieser Stoff an sich für meinen Körper nicht gesund ist. Das weiß ja intuitiv irgendwie jeder. Und trotzdem versucht man das dann zu rechtfertigen und zu bagatellisieren, indem man sagt, ja, die Menge und so weiter. Aber warum soll ich denn überhaupt ein Gift in meinen Körper reinbekommen? Das ist doch mal die große Frage dabei. Da kann ich doch auch anders arbeiten. Da gibt es genug andere Möglichkeiten, um damit zu arbeiten. Gerade beim Thema Kosmetik gibt es eben genug andere Möglichkeiten, seiner Haut trotzdem was Gutes zu tun, ohne eben die wirklich aggressiven Stoffe direkt zu verwenden. Da geht es meistens nicht ums Thema Schwermetalle, das muss man dazu sagen, aber da geht es dann um ganz viele andere Substanzen. Oder das Thema Wasser, wie du schon richtig angesprochen hast. Blei haben wir nicht drin normalerweise. Das kann man gleich dazu sagen. Also generell ist der Schwermetalltest von Wasser, wenn du es jetzt wirklich mal in ein Umweltlabor einschickst, das kannst du ja überall machen heutzutage, das ist kein Problem, und guckst mal auf Schwermetalle, hast du da eigentlich nicht mehr wirklich was drin. Also das muss man klar sagen. Da ist in Deutschland die Leitungsqualität eigentlich so gut wie nirgends. Aber wo du ein Thema haben könntest, ist, wenn du jetzt selbst Bleileitung im Haus hast, weil das wird ja nur kontrolliert bis zu deinem Hausanschluss logischerweise. Also meistens wird es sogar gar nicht mehr an deinem Hausanschluss kontrolliert, sondern tatsächlich am Wasserwerk, ist ja klar. Und dann hast du danach die Belastung. Deswegen empfehle ich ja auch ganz klar, mit Umkehrosmoseanlage vorzugehen, dass du das Wasser definitiv dort, wo es dann rauskommt und in dein Glas gelangt, dass du es da auf jeden Fall sauber hast. Auch wenn du da vielleicht einen gewissen Mineralstoffverlust hast, den kannst du aber über die Ernährung oder über etwas anderes viel einfacher aufsättigen, als das Schwermetall wieder aus deinem Körper rauszuholen. Denn es gilt die Grundregel bei Schwermetallbelastungen, was nicht reinkommt, muss nicht raus. Es ist eine einfache Grundregel, die eigentlich auch jeder weiß, aber die meisten haben sie nicht so auf dem Schirm. Also wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwo hingehe ins Restaurant und will jetzt mal Fisch essen als Beispiel, dann habe ich immer eine Chitosan mit dabei als Bindemittel, damit ich das gleichzeitig dann auch direkt binden kann, weil das für mich einfach absolut essentiell ist. Es sollte gar nicht erst in den Körper reingelangen und wir müssen sehr, sehr vorsichtig sein mit den Depotgiften. Wir haben auch in den meisten Impfstoffen Aluminium drin, zwar nur 0,25 Milligramm pro Impfdosis, aber, und das ist ganz wichtig, das umgeht ja den Magen-Darm-Trakt, das sollte man vielleicht nicht vergessen dabei, und es kommt wieder auf einmal. Ja. Und es ist ja ein sehr starker Immunstimulator, also deswegen bin ich da auch sehr, sehr vorsichtig und ich verstehe nicht, wieso nicht nach einer Impfung Antikörper kontrolliert werden, um dann zu wissen, ob ich überhaupt noch eine zweite brauche. Wo ist denn da das Problem? Ja, das Problem ist die Kosten natürlich und die Umsetzbarkeit und ja auch die Praktikabilität, die eben in der Arztpraxis dann so nicht gegeben ist. Aber wieso soll man, wenn man nicht weiß, vielleicht bin ich ja schon geschützt, weißt du ja nicht in dem Moment, jeder Mensch reagiert anders, wieso soll man es dann nicht testen? Das ist, was bei mir absoluter Standard ist. Es wird immer erst getestet, bevor was verabreicht wird.
Ja, ich glaube tatsächlich auch, die Zukunft in Sachen von Tests und auch Prävention sollte definitiv mehr vorangetrieben werden. Ich glaube auch, dass es da irgendwann drauf hinausläuft. Irgendwann, ich sage jetzt mal so super futuristisch gedacht, irgendwie man pinkelt in die Toilette und dann wird dir angezeigt, irgendwie wie es gerade ausschaut. Also so jetzt ganz weit gedacht. Aber generell Präventionstests sind definitiv, müssen am Zahn der Zeit sein, weil man ja sich so viel wissenschaftliches, ja auch teures Geld quasi ja erarbeitet hat. Und dieses Wissen sollte man ja auch irgendwie jetzt in die Bevölkerung tragen. Die sollten ja auch damit, ich würde mal sagen, Nutzen haben und eben nicht Schaden. Aber ja, ich glaube definitiv, dass wir bei unserem Gesundheitssystem gerade wo angelangt sind, wo ja auch viele sagen, es ist ein Krankheitssystem, das ist jetzt ein Peak und da ist jetzt Veränderung angesagt, dementsprechend mal
die findet schauen. Ja auch statt, ne? Die findet ja auch statt.
Und denk das ich auch.
Passiert auch in den Köpfen der Menschen, das ist ja das Schöne daran, was da jetzt gerade passiert. Man hat auch ein bisschen das Gefühl, die Schere geht so ein bisschen auseinander. Ne? Also es gibt sehr viele Menschen, die inzwischen wirklich in diese Richtung denken, ja, aber es gibt auch sehr viele andere Menschen, die einfach komplett dagegen denken. Ne? Es gibt irgendwie so nicht mehr die gesunde Mitte und da wäre es vielleicht auch noch wichtig, einfach zu vermitteln.
Ja, das stimmt. Ja, es wurde alles ein bisschen krasser. Wir kommen zur nächsten Frage. Und zwar, was passiert, wenn der Körper überlastet ist und wie äußert sich jetzt diese Schwermetallbelastung? Du hattest schon ganz am Anfang so ein bisschen angefangen. Es wird irgendwie immer schwieriger. Also die Beschwerden werden immer mehr. Aber was gibt es denn dann sonst noch so für Symptome?
Es gibt kein Leitsymptom. Das sage ich gleich dazu. Also diese Illusion, die möchte ich gleich nehmen. Denn jeder Mensch ist anders und jeder Mensch reagiert auch anders. Es hängt ja alleine schon mal davon ab, wo die Schwermetalle überhaupt in deinem Körper deponiert werden. Ne? Und da definiert die chinesische Medizin ein paar Konstitutionstypen, das ist ganz interessant. Und die sagt halt auch, dass du am meisten dazu tendierst, so und so zu reagieren. Das ist was ich auch oft sehe in der klinischen Praxis. Aber du kannst nicht sagen, dass der eine, der eine Autoimmunerkrankung hat, jetzt eine Schwermetallbelastung hat und der andere, der vielleicht einfach nur unter Müdigkeit leidet, keine Schwermetallbelastung hat. So funktioniert es eben nicht. Das ist ganz klar. Es geht mehr um die Charakteristik deiner Symptome. Also, du hast Symptome chronischer Art und egal, was du tust, es wird immer nur ganz kurz besser. Das ist ein Leitsymptom. Das ist ganz wichtig zu verstehen. Warum ist das so? Beispiel, du nimmst jetzt andere Supplements ein oder du bekommst ein paar Mikronährstoffinfusionen oder du ernährst dich besser, dann hast du zwar einen höheren Mikronährstoffhaushalt, was dir erstmal dazu führt, dass du dich besser fühlst, ja, dass du vielleicht mehr Energie hast oder du gibst ein paar Eiseninfusionen und die Energie ist mal wieder da. Aber das Problem ist ja nicht weg dadurch, ne, das ursprüngliche. Und Schwermetalle erzeugen in unseren Zellen ein hohes Maß an oxidativem Stress. Oxidativer Stress heißt, es passiert irgendwas, ein Stoffwechsel wird angetrieben, aber das Produkt kommt nicht raus. Stell dir das ungefähr so vor wie ein Fließband, ja, und alle sind am Arbeiten, am Ende möchtest du, dass das Produkt entstanden ist, das Eis oder was auch immer, so. Und jetzt ist irgendwo in der Mitte, ist was an den Rädern kaputt oder es hängt irgendwas zwischendrin oder es ist irgendwo Sand im Getriebe. Das ist wie Schwermetalle arbeiten. Das heißt, dieser eine Teil vom Fließband in der Mitte, der funktioniert nicht mehr. Der läuft langsamer als der Rest, aber der Teil vorher, der läuft ja noch genauso schnell. Das heißt, die Grundsubstanzen dafür, die werden trotzdem noch rangetragen und es kommt zu einem Stau. Das ist das Entscheidende. Und dieser Stau, den nennt man im Zellstoffwechsel oxidativer Stress und freie Radikale. Es entstehen also entzündungsfördernde Substanzen, die erstens deine Zellmembran schädigen. Das heißt, die Zelle ist einfach mal direkt belastet. Es kann auch sein, dass die Zelle kaputt geht dabei, durchaus. Beispiel Omega-3-Fettsäuren, die in deinen Zellmembran eingebaut sind, werden dann vermehrt oxidiert. Das führt dazu, dass deine Zellmembran nicht mehr so flexibel ist. Der Stoffaustausch wird schlechter. Auch die Barriere insgesamt kann nicht mehr unterscheiden, was da rein soll und was da raus soll. Ja, und das ist die eine Folge, dass da praktisch freie Radikale entstehen. Und das Zweite, was dann praktisch immer in der Folge passiert, ist, dass dein Immunsystem in Alarmbereitschaft kommt. Warum ist das so? Wenn jetzt ein Bakterium kommt oder ein Virus oder was auch immer und du sollst es abwehren vom Immunsystem, dann fangen irgendwelche Immunzellen an, diese freien Radikale zu produzieren, denn sie wollen sie auf den Erreger draufschießen, um den kaputt zu machen. Und das registrieren andere Immunzellen, insbesondere diejenigen, die das Immungeschehen leiten, also unsere Lymphozyten, und die leiten dann allgemein eine systemische Reaktion ein, dass dann alle in diesen Alarmzustand reinkommen. Gehst mal auf Wikipedia und guckst mal, was da bei Immunsystemen Immunsystem steht. Da steht biologisches Abwehrsystem gegen Viren, Bakterien, Pilze, Parasiten und Schadstoffe. Steht da extra mit dabei. Das heißt, unser Körper reagiert auf solche Schwermetalle, als wäre es ein Infekt, als wäre da was los. Er geht in die Alarmbereitschaft rein, er macht mehr Entzündung, er aktiviert die Stresssysteme, das kostet Cortisol, das kostet Adrenalin und so weiter. Dadurch kann sich alles im Körper verschieben. Aber du kannst nicht sagen, dieses eine Symptom ist ganz typisch. Wichtig ist der charakteristische Verlauf. Also wenn die Leute zum Beispiel sagen, ich habe schon alles probiert und egal was ich tue, mir geht es immer ganz kurz besser, aber irgendwie geht es mir allgemein immer schlechter im Verlauf. Das spricht immer für eine sehr, sehr starke Belastung und da muss man hellhörig werden. Und wenn man dann eine entsprechende Vorgeschichte-Befragung macht, also eine Anamnese, dann kommt halt praktisch immer raus, so und so Amalgam, so und so viel Füllung gehabt, da saniert worden, Kontrastmittel so oft gehabt, Lebenswandel da und da, vielleicht auch medikamentöse Belastungen noch mit dabei. Ne? Zum Beispiel hatten die früheren Antazida, die also so Antimagensäuremittel, die hatten halt auch Aluminium mit drin, jetzt mal als Beispiel. Und dann kriegst du eine Belastung. Du hast eine Belastungsanamnese und das ist sinnvoll für jeden, sich die mal aufzustellen selbst. Ne, da geht es im Wesentlichen eigentlich immer um drei Sachen. Amalgam, Kontrastmittel, Impfung. Das sind so die wesentlichen Dinge, wo ich Depotgifte bekommen kann. Und dann natürlich auch seinen Lifestyle analysieren, um zu schauen, wo bekomme ich das denn tagtäglich? Wo komme ich denn tagtäglich in Kontakt? Und wenn dann die Belastung sehr, sehr hoch ist, ist auch eine hohe Wahrscheinlichkeit dafür da, dass du dann deswegen chronische Beschwerden entwickelst.
Ja, jetzt, ich würde sagen, viele Zuhörer, Zuhörerinnen denken sich gerade, ja, das könnte jetzt eventuell auf mich zutreffen. Jetzt wollen sie natürlich wissen, wie finde ich das heraus? Also was können jetzt Betroffene tun?
Es gibt nach wie vor auch noch immer keine Methode, um dir ganz sicher zu sagen, ob dein Körper schwermetallbelastet ist. Aber es gibt viele Ansätze, das muss man sagen, und die sind auch gut. Der klassische Ansatz, den man macht, wenn man jetzt in der ganzheitlichen Praxis unterwegs ist, also in der schulmedizinisch-kassenärztlichen Praxis, wirst du das wahrscheinlich nicht erfahren. Ne? Aber wenn du jetzt zum Beispiel zum Heilpraktiker gehst oder zum ganzheitlichen Arzt gehst, dann wird in der Regel ein sogenannter Chelattest gemacht. Wir können Schwermetalle nicht einfach so messen. Das sind ja Speichergifte, die liegen also in unseren Zellen rum. Wenn ich jetzt einfach hingehe und nehme Blut ab oder gucke auf den Basalurin, dann finde ich da nichts. Also meistens nichts. Wenn ich da was finde, das ist immer ein ungünstiges Zeichen, weil dann ist oft schon sehr, sehr viel los im Organismus eben einfach. Und deswegen muss ich irgendwie die Schwermetalle jetzt aus den Zellen rauskitzeln, damit sie dann über den Urin ausgeschieden werden und dort kann ich sie messen. Das ist der Standard. Ein Provokationstest, so nennt man das. Ich gebe also irgendwas entweder zum Einnehmen oder als Infusion. Die meisten machen es mit Infusion. Ist auch, glaube ich, die bessere Methode dabei. Und dann vorher gebe ich Urin ab, dass meine Blase einmal leer ist. Dann mache ich den Test und dann sammle ich Urin eine bestimmte Zeit lang, 2 Stunden, 3 Stunden ist das so der Standard, was da gemacht wird. Es gibt aber keine Leitlinie. Das ist das Schlimme daran. Also da müssen wir uns ein bisschen an die eigene Nase fassen in der Alternativmedizin. Wir sind nicht in der Lage, Leitlinien aufzustellen. Sorry, ist einfach so. Ja, also jeder macht irgendwas und das ist ungünstig, weil dadurch wird natürlich immer wieder gesagt, ja, das funktioniert ja eh alles nicht und es gibt ja keine Leitlinien. Da haben Sie ja nicht ganz Unrecht. Ja. Sie das sagen. Da müssen wir einfach mal hingehen. Wir haben so viele Patienten. Ja? Wie viele Heilpraktiker haben wir in Deutschland? 40.000.
Oh.
So. Und jetzt überleg dir mal, du würdest praktisch die würden alle mal mitmachen oder zumindest diejenigen, die die Methode anwenden und wir würden das mal strukturiert sammeln, strukturiert auswerten, was da möglich wäre an Leitlinien zu erstellen. Daher so extrem viele Patienten, gar keine Frage. So, es gibt da keine Leitlinie und deswegen muss jeder für sich selbst interpretieren. Das ist das Problem bei Chelattests. Wer viel Erfahrung hat, kann das auch gut interpretieren. Wer nicht so viel Erfahrung hat, hält sich entweder an die eine Gesellschaft oder an die andere Gesellschaft oder denjenigen, der gerade mal das Gerät oder die Infusionslösung verkauft und so weiter. Und dann wird halt versucht, irgendwie rumzuinterpretieren. Aber letztendlich musst du immer schauen, wie wahrscheinlich ist es, dass derjenige in diesem Moment auch die meisten Schwermetalle aus seiner Zelle wirklich rausgelassen hat. Und das erfordert eben einfach ein bisschen Fingerspitzengefühl. Ich habe letztens eine Fortbildung gegeben bei einem Labor. Beim Labor Ganzimmun, das ist das Labor, mit dem ich auch selber zusammenarbeite, aus meiner Sicht sehr, sehr gutes Labor. Und da waren 800 Leute anwesend und da hast du so richtig gesehen, ey krass, da hat mal einer Struktur reingebracht in dieses Thema der Schwermetalle, der Chelattests, weil selbst das Labor gibt dir zwar so einen Musterbefund dann, aber irgendwie wissen sie auch nicht so ganz genau, was du damit anfangen kannst, weil du kannst jetzt hingehen und sagst du einfach, ich therapiere jetzt 8-mal und dann messe ich wieder, aber wann ist denn wirklich nichts mehr in den Zellen drin? Das, also nur weil im Test nichts erscheint, heißt das nicht, dass in den Zellen nichts drin ist. Das ist das Problem dabei. Es ist wahrscheinlicher, aber das heißt es nicht. Trotzdem macht es Sinn, diesen Test für sich mal zu machen, einfach einmalig am Anfang, um dann mal festzustellen, okay, da scheide ich schon extrem viel Quecksilber aus, da scheide ich extrem viel Gadolinium, also Kontrastmittel aus, da ist super viel Aluminium drin. Dass man da seine Belastung mal sieht und man kann natürlich dann auch schauen, wo kommt denn das wahrscheinlich her und was muss ich denn ändern, damit ich das vielleicht einfach weniger kriege. Ich selbst mache die Chelat-Tests nur noch in Ausnahme. Ich habe mich viel mit dem Thema Haarmineralanalyse beschäftigt. Wissenschaftlich null anerkannt, kann ich gleich dazu sagen. Aber Chelat-Tests sind auch wissenschaftlich, praktisch allgemein wissenschaftlich nicht anerkannt. Das ist das Problem dabei. Und ich habe mich mit der Haarmineralanalyse nach Andy Cutler beschäftigt. Andy Cutler ist ein Mensch, der ein Protokoll auf die Beine gestellt hat. Das nennt sich Low-Dose Frequent Chelation, also mit kleinen Dosierungen in regelmäßigen Abständen in der Einnahme Schwermetalle immer wieder rausholen. Und nicht auf einmal mit einer Infusion, sondern immer wieder. Und er hat ein Buch geschrieben über die Haarmineralanalyse und über die indirekte Interpretation einer möglichen Quecksilberbelastung. Und das ist mein Konzept, wie ich vorgehe. Und die kann man sich ja auch bestellen. Das ist ja was, was wir anbieten, die Haarmineralanalyse. Und da kann man einfach schauen, kriegt eine sehr, sehr strukturierte Interpretation dazu und kann sich dann auch einen Berater buchen, entsprechend, um eine Ausleitung wirklich durchzuführen.
Nicht schlecht. Wie lange würdest du behaupten, dauert sowas? Oder auch würdest du sagen, es ist auch mit extrem viel Geld verbunden? Weil ich glaube, diese Frage stellt man sich jetzt wirklich als Betroffener.
Also wenn du anfängst mit Chelat-Infusionen und Me2V zu arbeiten, dann ist es tatsächlich auch mit extrem viel Geld verbunden. Ja, das muss man klar sagen. Also du bezahlst für eine Schwermetallausleitung mit Infusion und Gerät 200 Euro. Das ist ein Klassiker. Dann hast du ja noch die Testkosten, die du bezahlen musst. Der kostet auch nochmal um die 200 Euro. Ne, man muss ja auch ohne Stimulation testen und mit, das kommt auch noch mit dazu. Und dann hat man ja nur das Ergebnis. Das heißt ja nicht, dass die ganzen Schwermetalle wirklich aus dem Körper draußen sind. Das wäre ja schön, wenn das mit einer Infusion so funktionieren würde. Ist aber nicht der Fall. Ja. So, dann muss man eine gewisse Anzahl an Ausleitungen machen. Und es kommt durchaus vor, dass man 30 bis 40 Ausleitungen tatsächlich machen muss, bis man im Chelat-Test nichts mehr messen kann. Also es geht aber meistens gar nicht unbedingt nur ums Geld, sondern es geht auch um die Verträglichkeit. Weil du musst ja bedenken, wenn ich jetzt hingehe und ich gebe jetzt eine Infusion mit dem Mittel, was das ausleitet, und dann erzeuge ich einen hohen Chelat-Spiegel. Also ein Mittel, was das ausleitet, heißt Chelat, okay? Kommt von Griechisch, Chelos, Krebsschere, klammert Schwermetall fest, so kann man sich das merken. So, und dann erzeuge ich einen hohen Spiegel an Chelat und der geht ja aber irgendwann runter und dann habe ich ein freies Schwermetall, den Rest. Und das kann sich wieder im Körper irgendwo ablagern. Deswegen bevorzuge ich die Methode nach Cutler mit der kleinen Dosierung, weil da setze ich niemals so viele Schwermetalle auf einmal frei. Und es ist auch deutlich günstiger, diese Ausleitung so durchzuführen, weil ich mache einmal die Analyse und danach fange ich an mit einem strukturierten Protokoll. Es ist deutlich besser verträglich, aber es dauert trotzdem. Ganz klar, weil du musst die Stufen hochsteigern, du musst immer die Dosierung immer weiter steigern. Also unter einem halben Jahr ist es praktisch nicht machbar.
Aber
kannst du Pause machen, du musst nicht ein halbes Jahr am Stück. Das ist das Schöne, bei Chelat-Infusion musst du eigentlich immer dranbleiben. Beim Cutler-Protokoll hast du immer 4 Wochen, dann kannst du eine Pause machen, dann kannst du wieder 4 Wochen machen. Es ist ja nicht so, als würdest du gar nicht in der Zwischenzeit mit weiteren Schwermetallen belastet werden. Das wäre ja super schön, wenn es so wäre. Ja? Deswegen ist es, und es geht auch nicht immer weiter. Du kannst diese Abstände nicht immer einhalten, dieses strikte Protokoll, was es ja dann letztendlich doch ist, das kriegst du einfach nicht hin. Ja? Vielleicht auch mal im Urlaub, hast jetzt keine Lust, alle 6 Stunden was einzunehmen, ja. Und dann machst du einfach eine Pause. Und deswegen finde ich es halt einfach so cool, mit dem Protokoll zu arbeiten, weil du einfach mal sagen kannst, ich mache jetzt 4 Wochen, dann mache ich mal wieder eine Pause, jetzt habe ich mehr Zeit, jetzt mache ich mal 3 Monate am Stück und so weiter. Und du weißt immer, wo du stehst und du kannst mit der Haarmineralanalyse auch sehr, sehr gut nachkontrollieren.
Ja, ich würde sagen, viele denken sich jetzt, na gut, dann lasse ich das vielleicht gar nicht erst dazu kommen. Das heißt, wir kommen zu einem sehr wichtigen Thema, zum Thema Prävention. Wie kann ich mich jetzt im Alltag schützen? Gibt es jetzt auch so praktische Tipps, wie man es einfach vermeiden kann, hohe Dosen? Du hast jetzt so einen Thunfisch angesprochen vorher. Gut, ess halt keinen Thunfisch, ess eher kleine Fische. Das war schon mal, ein guter Go-To-Tipp. Gibt es da noch weitere?
Klar, es geht vor allem auch um die Qualität von Nahrungsmitteln. Hier unterscheidet sich es aber in Abhängigkeit vom Schwermetall. Ne? Es gibt Schwermetalle, die bei Bio-Nahrungsmitteln deutlich weniger belastet sind. Ne? Beispiel Cadmium. Es gibt aber Schwermetalle, die sind bei allen Nahrungsmitteln relativ gleich. Ich bevorzuge trotzdem von meiner Seite aus immer die höchste Qualitätsstufe, die ich bekommen kann. Es geht dann nicht nur um die Schwermetalle, es geht mir auch um andere Sachen wie Pestizide etc., die ich eben einfach nicht drin haben möchte. Also Qualität ist eine ganz wichtige Sache. Dann natürlich ein entsprechendes Abwaschen. ne, damit du auch da nichts bekommst. Da ist Natron einfach am besten geeignet. Das ist meine Einstellung dazu. Es funktioniert mit einer schönen Gemüsebürste und dann mit Natron. Das funktioniert sehr, sehr gut. Dann natürlich auch gucken, Luftqualität. Wichtig. Ne? Kannst du natürlich schlecht vermeiden, wenn du draußen bist und willst jetzt auch nicht den ganzen Tag irgendwelche Masken anziehen, die in China ja inzwischen Standard sind. Aber ein Luftreiniger für zu Hause, für die Nacht, macht absolut Sinn, um da auch nochmal die Belastung zu reduzieren. Auch da gibt es ja ganz, ganz viele gute. Da gibt es so ein paar Filtersysteme, wo man darauf achten sollte, dass man die beide drin hat, dass da sowohl also ein Filter für irgendwelche Sporen mit drin ist, also für was Lebendiges, aber auch ein Filter für Schadstoffe mit drin ist. Das sind wichtige Dinge. Wasserqualität, drauf achten. Hier tendiere ich ganz klar zur Umkehrosmoseanlage. Also da gibt es für mich keine zwei Meinungen, weil es auch nicht nur wegen der Reinigung oder wegen dem weniger reinbekommen auch einfach praktisch ist. Ja, einfach ich muss keinen Kasten mehr schleppen. Ich weiß, ich bekomme die beste Qualität und hole mir die Mineralien dann zusätzlich. Das ist eine gute Sache. Dann natürlich aufpassen mit den ganzen Einmalgaben. Also dann wirklich mal drüber nachdenken. Brauche ich dann das denn wirklich? Also ist das wirklich nötig, dass ich jetzt ein MRT mit Kontrastmittel bekomme? Natürlich muss man sich ja in gewisser Weise auf die Radiologen verlassen. Ich sage dir aber trotzdem mal so ein bisschen meine Erfahrung. Wenn die Menschen dann dort gesagt haben, ich will das nicht haben und der hat vorher behauptet, ich sehe da nichts ohne, kam noch nie einer zurück, der dann gesagt hat, er konnte die Untersuchung nicht durchführen. Also das einfach mal so als kleines Feedback. Da muss man einfach für sich selbst vorsichtig sein. Das sind die wichtigsten Maßnahmen, wie du es nicht reinlassen kannst. Ja, aber wenn es jetzt trotzdem reinkommt und es passiert leider automatisch, auch bei der besten Nahrungsmittelqualität, weil eine gewisse Menge kommt halt einfach rein, dann bin ich einfach davon überzeugt, dass Bindemittel für Schwermetalle das absolut Entscheidende sind. Und darüber, ich weiß nicht, wie oft ich in meinem Leben das Wort Bindemittel schon gesagt habe, aber das dürften schon ein paar Mal gewesen sein tatsächlich. Wir geben ja auch immer die Kurse und spätestens beim dritten Kurstag hat es jeder zum 100. Mal gehört. Also für mich sind Bindemittel für Schadstoffe, nicht nur für Schwermetalle, absolut entscheidend. Und meiner Meinung nach ist das beste Mittel zum Binden von Schwermetallen Chitosan, hergestellt aus Krebsschalen. Das gibt es auch in einer veganen Variante, aber da ist das Bindungsprofil anders und das würde ich nicht empfehlen und wir wissen es nicht ganz sicher. Und deswegen finde ich, ist das das beste Mittel und für das ganze Pestizidthema und Spritzgifte und so weiter, dann empfehle ich das Activomin, weil es da einfach eine gute Bindung hat und auch eine Bindung von Glyphosat hat. Ja, das ist nachgewiesen von Pharmawerke Weinböhler. Und das ist so eine Kombination, da deckst du einfach unglaublich viel mit ab. Ja, du hast die fettlöslichen Schwermetalle abgedeckt, du hast die ganzen Weichmacher, du hast die Pestizide abgedeckt, du hast Glyphosat und das ist für mich einfach der absolute Standard. Und wir sehen regelmäßig Menschen mit Reizdarm, mit Bauchbeschwerden, mit Leberbelastung, mit Müdigkeit, einfach nur, dass dadurch, dass der Darm schon besser wird, tut sich da schon ganz viel. Ich meine, ihr sprecht auf dem Kanal ganz viel über gesunde Ernährung und gesunde Rezepte. Ja, warum sollen wir das nicht kombinieren mit einer gesunden Einnahme von Bindemitteln, um dann nochmal die Qualität wirklich zu erhöhen? Und wenn ich das mal so einhalte und gleichzeitig nicht so viele Depotgifte bekomme, ja, zum Beispiel auch Amalgamfüllungen, die drin sind, nicht einfach rausbohren lassen, so, ne, sondern halt schon mal schauen, dass man dann ein strukturiertes Protokoll fährt. Dafür gibt es ein Protokoll, gibt es sogar einen Post von mir dazu, wie man das gescheit begleitet. Ne? Findest du auf dem Account, der heißt Situation meistern. Und wenn man das einhält, dann reduziert man nach und nach den Input und damit natürlich auch seine Belastung, die im Körper drin ist, weil eine gewisse Menge an Ausscheidung haben wir ja immer.
Ja, ich habe tatsächlich letztens erst mit der Dr. Anne Kahl über ganzheitliche Zahnmedizin gesprochen und die hat auch gesagt, Amalgam raus, aber eben bei ganzheitlicher Zahnmedizin-Praxis, ja, weil die eben auch so gewisse Vorsichtsmaßnahmen dann nochmal haben, weil man möchte ja, wie du schon sagst, rausbohren, dann ist es alles ja frei und dann ist das Quecksilber in der Luft, das braucht man jetzt auch nicht. Das ist wie bei uns ab und zu im Büro dann noch so eine alte Glühbirne platzt. Und da wissen wir auch immer nicht, wie lange wir jetzt nicht mehr kommen dürfen, so. Ja. Gibt's jetzt nicht mehr so, aber in der Vergangenheit schon einmal vorgekommen. Es steht dann.
Aber da weiß jeder, dass er raus muss, verstehst du, aber gleichzeitig wird den Mund reingesetzt.
Also. Ja, verrückt. Das ist absolut so, ja. Also ich würde sagen, es war jetzt ein allumfassender Bericht von dir, wirklich, über das Thema Schwermetalle. Ich finde, wir haben ganz, ganz viel mitbekommen. Ich hoffe, ihr habt auch ganz viel mitgenommen, alle Zuhörerinnen, die heute dabei waren. Schön, dass ihr zugehört habt. Wenn ihr mehr über das Thema erfahren wollt, ihr habt schon ab und zu gehört von dir, Thomas, du hast auch auf dem Instagram-Kanal, bist du super aktiv und teilst wahnsinnig viel Wissen. Ich frage mich ab und zu, wie du das in deinen Alltag reinkriegst, ganz ehrlich. Ich auch. Den Link geben wir euch natürlich in den Shownotes. Und ja, denkt auch mal gerne dran, manchmal steckt die Ursache für chronische Beschwerden eben tiefer, als man denkt. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst uns gerne Bewertung da, schreibt uns bei Fragen und dann sehen wir uns bei der nächsten Folge. Bleibt gesund und neugierig. Danke, Thomas. Bis ganz bald.